Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon für Sie Marion Kuhl. Ich suchte ihn, den meine Seele liebt. Betrachtung zum Hohnlied heute in einem 11. Teil mit Dr. Nina Sophie Heremann aus Menlo Park in Kalifornien. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. So beginnt nicht nur ein Liebesroman aus dem Kiosk, sondern ein Buch der Bibel im Alten Testament, das Hohelied. Das Hohelied ist eins der geheimnisvollsten Bücher aus dem Alten Testament, das in der ganzen Geschichte immer wieder kommentiert wurde. Es gibt die unterschiedlichsten Interpretationen davon. Es wurde als Hochzeitslied zweier Menschen verstanden, aber auch als Liebeslied zwischen Gott und Mensch aufgefasst, um nur einige Dimensionen zu nennen. Von Anfang an finden sich Interpretationen des Liedes in Bezug auf den geistlichen Weg des Menschen als ein Weg der Liebe zwischen Gott und Mensch. Wir beschäftigen uns in diesem Jahr in einer Reihe damit, um neue Impulse, biblische Impulse für unser geistliches Leben zu bekommen. Durch die Reihe führt uns Dr. Nina Heremann. Frau Dr. Heremann hat Jura und danach Theologie studiert. Ihre Spezialisierung liegt in Bibelwissenschaften. Sie hat an den Fachuniversitäten in Rom und Jerusalem studiert und über das Hohelied promoviert. Sie unterrichtet Heilige Schrift am St. Patrick's Seminar in Kalifornien in den USA. Wir sind jetzt mittlerweile angelangt im Hohelied Kapitel 2, Vers 8. Ab da geht es jetzt weiter mit der Betrachtung. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Bibel aufschlagen wollen und mitlesen wollen, Hohelied, Kapitel 2, Vers 8.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir sind nun am Beginn des zweiten Liedzyklus angekommen, der sich von Hohelied, Kapitel 2, Vers 8, bis Kapitel 3, Vers 5 erstreckt. Nochmal, Hohelied 2, 8 bis 3, 5. Die Liebenden, die in der letzten Szene von der letzten Sendung noch vereint waren, sind nun wieder getrennt. Die Braut scheint im elterlichen Haus zu sein, von wo aus sie ihren Geliebten über die Berge und Hügel zu ihr hineilen sieht. Sein von der Liebe zu ihr beflügelter Lauf über die Berge gleicht dabei dem Springen und Hüpfen von Gazellen und jungen Hirschen. Angelangt am Haus der Geliebten späht er von außen durch die Fenstergitter zu ihr hinein und fordert sie auf, sich zu erheben und zu ihm in den Frühling hinauszukommen. Hören wir zunächst auf den gesamten Abschnitt, bevor ich ihn dann Vers für Vers kommentieren werde. Ich beginne also in Hohelied 2,8. Stimme meines Geliebten, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleich, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand unseres Hauses. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Der Geliebte spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen, auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Stimme meines Geliebten. Die Einheitsübersetzung hat hier »Horch, mein Geliebter«. Diese dynamische Übersetzung ist nicht falsch. Dabei geht aber das alles entscheidende Motiv von der Stimme des Geliebten verloren, das an Jeremia 33,11 und Johannes 3,29 anspielt, worauf ich später noch zu sprechen kommen werde. Wörtlich übersetzt heißt es im Hebräischen hier Stimme meines Geliebten, sieh da, er kommt. Zum tieferen Verständnis der Stelle ist es wichtig, wie der heilige Ignatius in seinen Exerzitienbetrachtungen vorschlägt, zunächst den Ort vor dem inneren Auge zu bereiten. Schauen oder hören wir also genauer hin. Die Geliebte ist im Haus, wahrscheinlich dem Haus ihrer Eltern oder genauer gesagt dem Haus ihrer Mutter, das ja im Hohelied eine gewisse symbolische Rolle spielt, wie wir in späteren Sendungen noch sehen werden. Der Vater kommt im Hohelied nie vor. was meines Erachtens von prophetischer Bedeutung ist, da ja sowohl der Messias als auch seine Braut nur einen einzigen Vater haben, nämlich den im Himmel. Aber auch dazu mehr an gegebener Stelle. Kehren wir nun zurück zur Bereitung des Ortes. Die Braut ist im Haus. Das Haus steht symbolisch für den Ort der Geborgenheit, des elterlichen Schutzes, Rückzug, Abschottung, Schutz von Welt und Umwelt. Zugleich ist das Haus auch immer schon ein Symbol für die Frau selbst. Frauen sind rein anatomisch gesehen sozusagen kleine, faszinierende Häuser, in denen ein Menschenwesen ganze 9 Monate lang mit perfekter Rundumverpflegung leben kann. Und wo er unter normalen Umständen den größtmöglichen Schutz vor jeglichen negativen Umwelteinflüssen genießen sollte. Das Haus, welches die Frau zudem auch architektonisch umgibt, ist sozusagen die Verlängerung ihres Leibes. Hier nimmt sie ihren Mann auf, hier sorgt sie für ihn und ihre Kinder. Unter ihrem Dach finden Mann und Familie und Freunde der Familie Zuflucht und Unterschlupf. Frau und Haus gemeinsam symbolisieren Geborgenheit, Nahrung, Leben in Geborgenheit. Die junge Braut jedoch ist noch im Haus ihrer Eltern. Dieses Haus wird sie einst verlassen müssen, um zusammen mit ihrem Mann ihr eigenes Haus gründen zu können und dann ihr Frausein voll und ganz entfalten zu können, also dann selbst zu einem Haus zu werden. Der symbolische Ort des Mannes ist hingegen draußen. Der Mann strebt schon als kleiner Junge nach draußen. Er will und soll die Welt erobern. Es ist ihm viel mehr als der Frau in die Gene geschrieben, sich die Welt sozusagen untertan zu machen. Ja, sein Wesen ist auch ihm in die Anatomie hineingeschrieben. Hilfreich zum besseren Verständnis der archetypischen Unterschiede zwischen Mann und Frau ist eine Betrachtung der jeweiligen Geschlechtsteile. Die Geschlechtsteile der Frau liegen im Innern des Körpers. Sie zieht den Mann in sich hinein. Ja, sie ist geschaffen, um jemanden aufzunehmen und will ihren Mann am liebsten dort behalten. Der Frau geht es immer um eine Etablierung einer Beziehung und diese Beziehung zu bewahren. Und diese Beziehung ist ausgedrückt da, wo Menschen in einer Familie in einem Haus wohnen, aber rein körperlich lädt die Frau den Mann ein, in sich hineinzukommen. Und die Sehnsucht der Frau ist es, dass er bei ihr bleibt. Also sie zieht den Mann in sich hinein und will ihn am liebsten dort behalten, während es den Mann nach vollzogenem Beischlaf für gewöhnlich zurück in die Welt hinausdrängt. Seine Geschlechtsteile liegen außerhalb des Körpers. Und diese Tatsache spiegelt sich zutiefst in seinem Tatendrang, der ganz nach außen gerichtet ist. Er will die Welt erobern, sich, wie ich schon sagte, unterwerfen und gestalten. Und so ist des Mannes archetypischer Ort nie das Haus, sondern die Natur, das freie Feld, die Versammlung der Männer in der Stadt, der Kriegsschauplatz. Nicht nur die Welt, sondern auch die Frau will der Mann erobern, wozu er sie in ihrem Haus aufsucht und sie zu sich hinausruft. Die Frau hier im Hohen Lied hört seine Stimme und sieht ihn gleich einer Gazelle oder einem jungen Hirsch über die Berge und Hügel hüpfen und springen. Wie ein verliebter junger Mann steht er an der Hauswand und blickt durch die Fenstergitter. Bis vor ganz wenigen Generationen hätte noch jede junge Frau sich ohne Probleme in die Situation der Geliebten des Hohen Liedes versetzen können. Öffentliches Zusammensein war den Liebenden vor der Hochzeit schlicht nicht erlaubt. Und so war das im süddeutschen Raum sogenannte Fensterln ein fester Bestandteil vieler Kulturen. Der Bräutigam versucht durch das Fenster einen Blick auf seine Angebetete zu erheischen und wirbt durch das Fenster um die Liebe der Braut. Und so auch im Hohen Lied. Hören wir den Bericht noch einmal aus dem Mund der Geliebten. Sie sagt, der Geliebte spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Der Winter ist vorüber, der Regen verrauscht. Alles, was der Bräutigam ihr sagt, deutet darauf hin, dass der Frühling mit seiner ganzen Pracht gekommen ist. In Israel schneit es im Winter im Regelfall nicht. Vielmehr zeichnet sich der Winter durch sehr häufigen Regenfall aus. Kommt dann der Frühling, so hört es auf zu regnen. Legendär sind die Blumen, die man dann im ganzen Land sehen kann. Ganz besonders in Galiläa, das sich dann in einen bunten, grünen mit vielen bunten Blumen geschmückten Rasen verwandelt, aber auch die Blumen in der Wüste. Es ist die Zeit, in der man vom Blühen der Wüste spricht. Der Frühling ist von jeher die Zeit der Liebenden, im Lied hier symbolisiert durch das Singen der Turteltaube, das Blühen der Reben und der ersten Feigenfrüchte an den Bäumen. Es gibt keinen Grund mehr für die Geliebte im Haus zu bleiben. Er drängt sie, sich zu erheben und zu ihm in die Natur hinauszukommen. Auf der menschlichen Ebene beschreibt diese Strophe eine Situation, wie sie jedem Liebespaar vertraut sein dürfte. Wofür aber stehen diese Bilder nun auf der geistlichen Ebene? Was wird hier besungen, wenn wir bedenken, dass Israel und die Kirche das Hohelied als Liebeslied zwischen Gott bzw. Gottes Messias, dem Christus, und seinem Volk verstanden hat? Beginnen wir wie immer mit der jüdischen Auslegung. Die Stimme des Geliebten ist die Stimme Gottes. Die Braut im Haus ist das Volk Israel. Er kommt am Ende des Winters zu ihr und fordert sie auf, das Haus zu verlassen und zu ihm hinauszukommen. Was bedeutet das? Wofür steht hier der Winter? Da im Winter die Natur im Tod zu schlafen scheint, ist der Winter immer schon ein Symbol für Tod und Dunkelheit und dient von daher nicht selten auch als Symbol für zum Beispiel politisch schwere Zeiten. Denken Sie, das kennen Sie wahrscheinlich alle, an Heinrich Heines berühmtes Werk »Deutschland, ein Wintermärchen«, in dem er die politische Situation in Deutschland im Vormärz des 19. Jahrhunderts beklagt. Ebenso würden wir im Rückblick die Nazizeit ganz sicherlich als Winter Deutschlands bezeichnen. Und so hatte auch Israel seine Winterzeiten, die in der Heiligen Schrift archetypische Todeszeiten bilden. Der erste solche Winter war die Zeit in der ägyptischen Gefangenschaft. Der zweite war die symbolische Rückkehr nach Ägypten, das heißt die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, des Exils. Der jüdischen Auslegung nach handelt es sich hier im Hohen Lied um den symbolischen Winter der Zeit in Ägypten. Der Bräutigam ist nun gekommen und ruft sie, die Braut, sich zu erheben und ihm in die aufblühende Natur zu folgen. Da heißt es im Targum jener Interpretation, die circa im 6. Jahrhundert nach Christus verschriftlicht wurde, sich aber aus älteren Quellen speist und die ich nun schon öfter zitiert habe, folgendes. Als das Volk des Hauses Israel in Ägypten lebte, drangen ihre Klagen hinauf in den Himmel. Sie müssen sich immer vor Augen halten, das Volk Israel ist die Braut Gottes. Ihre Klagen drangen hinauf in den Himmel. Und also wurde die Herrlichkeit des Herrn dem Moses auf dem Berg Horeb offenbart. Und sie sandte ihn, Moses, nach Ägypten, um die Kinder Israels aus der Unterdrückung durch die Ägypter zu befreien. Und die Zeit wurde abgekürzt aufgrund der Verdienste der Väter, die Bergen gleichkommen. Und die Zeit der Sklaverei wurde um 90 Jahre verkürzt aufgrund der Verdienste der Mütter Israels, welche Hügeln gleichkommen. Ende des Zitats. Die Stimme meines Geliebten. Israel hört diese Stimme in der Nacht des Exodus. Es ist die Stimme Gottes, die durch Moses, seinen Mittler, überbracht wird. Gott sah das Elend seines Volkes und eilte über die Berge und Hügel, welche hier quasi als Wegbereiter Gottes die Patriarchen und Matriarchen von Israel sind, also Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka und Jakob mit Rachel und Lea. Stimme meines Geliebten, sie hört die Stimme des Bräutigams. Auf dem Hintergrund der alttestamentlichen Propheten ist diese Stimme das Zeichen für die Erneuerung des Bundes, der ja als Ehebund zwischen Gott und Israel verstanden wurde. Beim Propheten Jeremia kommt das ganz stark zum Ausdruck. Die menschliche Ehe wird dort als Symbol für den Bund zwischen Gott und Israel verstanden. Wenn die Stimme von Braut und Bräutigam nicht mehr zu hören sein wird, dann wird auch der Bund zwischen Gott und den Menschen zu Ende kommen. Bei Jeremia wird der Auszug aus Ägypten zur archetypischen Verlobungszeit, das finden Sie in Kapitel 2, Jeremia 2, die Hochzeit fand am Sinai statt. Später dann, als Israel im Ungehorsam auf die Stimme Gottes ihrem Bräutigam untreu wird, kündigt der Prophet Jeremia an, dass die Stimme von Bräutigam und Braut im Lande nicht mehr zu hören sein wird, bis Israel umkehrt. Es wird zu einem Bundesbruch kommen, der metaphorisch als Ehebruch verstanden wird. Da haben Sie zum Beispiel die Stelle in Jeremia 7,34. Gott sagt als Warnung gegen das Volk, das nicht bereit ist, umzukehren: Verstummen lasse ich in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems Jubelruf und Freudenruf, den Ruf des Bräutigams und den Ruf der Braut, denn das Land wird zur Wüste werden. Jeremia selbst muss zölibatär leben, um in seinem Fleisch das Ende des Bundes zwischen Gott und Israel zu symbolisieren. Da heißt es in Jeremia 16,9, denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: Seht, verstummen lasse ich an diesem Ort, vor euren Augen und in euren Tagen, Jubelruf und Freudenruf, den Ruf des Bräutigams und den Ruf der Braut. Und dann noch einmal in Jeremia 25,10, ich lasse bei ihnen aufhören den Jubelruf und den Freudenruf, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Handmühle und das Licht der Lampe. Dann aber, in einem vierten Schritt, verkündet Jeremia für die ferne Zukunft einen neuen Bund. Da heißt es in Jeremia 31, Verse 31 bis 34, seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, groß und klein, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld und an ihre Sünden denke ich nicht mehr. Sie merken, Jeremia prophezeit hier in allen Details den neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, indem er den Heiligen Geist in unser Herz gelegt hat und der bewirkt, dass sein Vater unser Vater geworden ist. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Und weil wir den Heiligen Geist empfangen haben, erkennen alle groß und klein den dreifaltigen Gott. Und das Zeichen des neuen Bundes schlechthin, die Auferstehung Christi, die Besiegelung unserer, der Vergebung unserer Schuld. Gott verzeiht uns unsere Schuld und an unsere Sünden denkt er nicht mehr. Auch dieser neue Bund, von dem Jeremia hier spricht, wird symbolisiert werden durch die Liebe zwischen Mann und Frau. In jenen Tagen, so verspricht Jeremia 33,11, hört man wieder den Jubelruf und den Freudenruf, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Die Einheitsübersetzung hat den Ruf des Bräutigams und den Ruf der Braut. Aber genauer heißt es hier im Hebräischen, man hört wieder die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, Kol Chatan und Kol Kala. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Stimme des Bräutigams? Sie kennen das Motiv ganz gewiss aus dem Johannesevangelium. Dort wird ganz bewusst die Hochzeit zu Kana als erstes der von Jesus vollbrachten Zeichen an den Anfang gestellt. Wir hatten das schon in einer früheren Sendung gesehen. Damit wird das ganze öffentliche Wirken Jesu und insbesondere sein Leiden, Sterben und Auferstehen unter das Zeichen einer Hochzeit gestellt. Jesus, der den Wein zur Hochzeit spendet, ist der eigentliche Bräutigam des Volkes Israel, der nun gekommen ist, um den von den Propheten angekündigten neuen Bund zu schließen und im Bild einer Hochzeit zu feiern. Falls dem Hörer oder Leser des Johannesevangeliums diese tiefergründige Bedeutung der Hochzeit zu Kana entgangen sein sollte, so stellt Johannes nun im dritten Kapitel nochmals sicher, dass man diese Bedeutung spätestens jetzt begreift. Dort im dritten Kapitel wird berichtet, dass es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Frage der Reinigung gekommen war. Sie kamen zu Johannes und sagten: Rabbi, der Mann auf der anderen Seite des Jordan, der bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Messias, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, ist voller Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun in mir vollendet. Die Stimme Jesu ist die Stimme des Bräutigams, der gekommen ist, um Israel, wie einst Moses aus Ägypten, aus dem selbstverschuldeten Exil herauszuführen. Zwar war Israel im Jahre 515 durch das Edikt des Königs Kyros erlaubt worden, von Babylon nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen, aber Israel hatte seither fast durchgehend unter Fremdherrschaft gestanden und so herrschte zur Zeit Jesu ein ganz starkes Bewusstsein dafür, dass die Verheißungen der Propheten sich noch nicht durch die Rückkehr aus dem Exil und den Wiederaufbau des Tempels erfüllt hatten. Vielmehr wartete man immer noch auf die Rückkehr des Bräutigams, jenes Nachkommen Davids, der die Feinde des Landes verweisen, den Tempel reinigen und sodann den Bund mit Gott endgültig in Form einer messianischen Hochzeit erneuern würde. Als dieser neue Sohn Davids, also der neue Salomon, der Friedenskönig und Bräutigam des Volkes, wird Jesus im Johannesevangelium vorgestellt. Denken Sie etwa an folgende Stellen. Da heißt es in Johannes 2, 19 bis 21, reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Schon in Johannes 1, 14 hatte Johannes den Tempel Jesu mit den Worten bezeichnet, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns getempelt, müsste man das Griechische übersetzen, hat unter uns getabernakelt. Und der Tabernakel ist aber das Bild für den Tempel Gottes in der Wüste. Und dann heißt es, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Also das ist der neue Salomon, der Friedensfürst. Johannes 14, 27. Und dann nach der Wiederherstellung des Tempels am Ostersonntag sind die ersten Worte zu seinen Jüngern, Frieden sei mit euch. Jetzt hat der Messias seine ganze Aufgabe erfüllt. Er hat den Feind besiegt, er hat den Tempel gereinigt, hat ihn neu aufgebaut, bestehend jetzt nicht mehr aus Steinen, sondern aus Herzen von Fleisch, die gemeinsam eingetauft in den Leib Christi, diesen neuen Tempel Gottes, die Kirche darstellen und der jetzt mit dem Frieden Gottes erfüllt wird, nämlich dem Heiligen Geist. Ich werde später in der Sendung wieder zu dieser Erfüllung der Stelle im Neuen Testament zurückkehren, aber jetzt werden wir vielleicht eine kurze Pause machen und danach mache ich mit der jüdischen Auslegung weiter.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Heute eine geistliche Auslegung des Hohenlieds mit Dr. Nina Sophie Heeremann.
Ja, wir sind jetzt angelangt bei Hohenlied 2, Vers 9. Ich bin immer noch bei der jüdischen Auslegung von diesen Versen 8 bis 14. Der Gazelle gleicht mein Geliebter dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand unseres Hauses, er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Ich paraphrasiere wieder den Targum zu dieser Stelle. Er, Gott, lief schnell wie eine Gazelle, gleich einem jungen Hirschen. Er beschützte die Häuser, in denen sein Volk wohnte, und wachte draußen hinter ihren Mauern. Er blickte durch die Fenster und blinzelte durch die Fenstergitter. Er sah das Blut des Pessachopfers und das Blut der Beschneidung, welches an unseren Türen angebracht war. Und er beeilte sich, aus der Höhe herabzusteigen, um sein Volk anzusehen, welches das Festopfer aß, auf dem Feuer gegrillt und mit den Eingeweiden und den Bitterkräutern verschiedener Sorten und dem ungesäuerten Brot. Und er hatte mit uns Erbarmen und erlaubte dem Todesengel, nicht uns auszulöschen. Sie spüren vielleicht, man kann hier ganz leicht die Übertragung auf den neuen Bund hinmachen. Das Pessachopfer und das Blut der Beschneidung, das Passiamal der Juden, das ganze Geheimnis dieses Auszugs aus Ägypten, ist ja ein ganz starkes Vorausbild der Feier der Eucharistie, wo wir dem Vater das geopferte Lamm darbringen, in besonderer Weise dieses Blut, das uns von der Versklavung an Pharao, den Satan, erlöst hat und das Zeichen dafür ist, dass wir befreit sind von Sünde, Tod und Teufel und hinausgerufen sind in die Freiheit der Kinder Gottes. Und immer, wenn wir dem Vater dieses eucharistische Opfer darbringen, hat der Vater mit uns Erbarmen und erlaubt dem Todesengel nicht, uns auszulöschen. Dann geht es weiter. Und am Morgen antwortete mein Geliebter und sprach, erhebe dich, Versammlung Israels. Wenn Sie das jetzt in der lateinischen Fassung lesen würden, Versammlung Israel wird im lateinischen Alten Testament übersetzt mit in der griechischen, Entschuldigung, das Lateinische übernimmt das, erhebe dich, Versammlung, Ecclesia Israels, ja, also Kirche Israels, Geliebte von Anfang an. Du bist schön in deinen Werken. Lechlecha, geh, zieh aus der Sklaverei Ägyptens. Denn siehe, vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Die Zeit der Sklaverei, die dem Winter gleichkam, ist vorüber. Und die Jahre, die ich Abraham vorausverkündet habe, sind abgekürzt worden. In Genesis 15:10-16 war diese Zeit, wo Gott ihm gesagt hat, deine Nachkommen müssen für 400 Jahre in Ägypten sein. Aber tatsächlich war Israel kürzer dort. Und die Unterdrückung der Ägypter, die einem unaufhörlichen Regen gleichkam, ist vorbei, ist vergangen. Und ihr werdet sie nie wieder sehen. Exodus 14:13. Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen, beziehungsweise die Zeit zur Beschneidung der Reben ist da. Im Hebräischen ist das ein und das gleiche Wort für Beschneidung von Weinstöcken und Singen. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Die Blumen sind Moses und Aaron, nach dieser jüdischen Auslegung, die erschienen sind, um Wunder in Ägypten zu wirken. Und die Zeit der Reinigung ist gekommen. Das heißt, die Zeit des Todes der Erstgeborenen der Ägypter und die Stimme des Heiligen Geistes, der Rettung, von der Abraham sprach. Ihr habt schon gehört, was ich zu ihm sagte. Und das Volk, das dich versklaven wird, also die Ägypter, ich werde sie richten. Und danach werden sie mit großen Reichtümern ausziehen. Genesis 15:14. Und ich werde jetzt all das erfüllen, was ich mit meinem Wort geschworen habe. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Die Ekklesia, die Kirche Israels, wird mit den ersten Früchten am Feigenbaum verglichen. Sie öffnet ihren Mund und stimmt das Lied am Schilfmeer an. Und die Kinder und die Säuglinge loben den Herrn der Welt mit ihrer Sprache. Da sprach der Meister der Welt zu ihnen, steh auf, Versammlung Israels, meine Schöne, meine Freundin, zieh aus, geh in das Land, das ich deinen Vätern versprochen habe. Ende des Zitats aus der Targum-Auslegung. Sie sehen, Israel erkennt in diesen Versen die poetische Version seiner Befreiung aus Ägypten in Form eines Liebesliedes. Man muss sich immer vor Augen halten, dass die Befreiung aus Ägypten das Urereignis von Erlösung für Israel schlechthin ist und damit auch für das Neue Testament. Das Vorausbild schlechthin für die eigentliche Erlösung aus der Sklaverei des Todes durch den neuen Moses, nämlich Jesus. Schauen wir also wieder genauer hin. Wie schon oft betont, wird im Alten Bund der Bundesschluss zwischen Gott und Israel als Hochzeitsbund verstanden. Von daher liegt es nahe, das Erlösungsgeheimnis, die Befreiung aus der Sklaverei, als Liebeslied zu besingen. Lied des göttlichen Werbens um seine Braut. Denken Sie wieder an den Archetypus von Dornröschen, den wir in der ersten Sendung hatten. Da liegt die Braut auch in einem Todesschlaf. Der Prinz dringt ein in das Schloss, welches sie gefangen hält und weckt sie durch einen Kuss. Etwas Ähnliches geschieht hier. Gott steigt herab nach Ägypten und führt sein Volk selbst aus Ägypten heraus. Das geschieht aber, so der Targum, vor der Zeit, früher als von Abraham angekündigt. Er sieht das Blut des Lammes, Pessachopfer, und der Tod zieht an ihren Häusern vorbei. Die Sklaverei ist vorbei, Israel ist frei und zieht durch das Rote Meer. Das Exil wird mit der Zeit des Winters verglichen. So, die Heilige Schrift ist aber niemals einfach nur Nacherzählung von etwas, was einst in der Vergangenheit geschehen ist. Heilige Schrift ist immer Prophetie. Und so erkennt Israel in der einst geschehenen Befreiung aus Ägypten ein Vorausbild für die kommende Befreiung aus dem Exil und schließlich aus der Gefangenschaft an Sünde, Tod und Teufel. Dieses Verständnis von der einst geschehenen Befreiung als Vorausbild einer künftigen spiegelt sich auch im Hohenlied. Da heißt es zweimal: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und geh. Kumi lach, ra'ayati, yafati, ulechi lach. Kumi, steh auf, erhebe dich, steh auf aus dem Tod, lechi lach. Kein Jude kann diese Worte lechi lach hören, ohne sofort an die Berufung Abrahams zu denken, dem Gott in Haran, also in Chaldea, erschienen war und sagte, Genesis 12,1, der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, Lechlöcher, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Jedem Juden sind diese Worte, Lechlecha, zieh aus, ins Herz gebrannt. Sie bedeuten den Anruf, der an jeden Einzelnen von uns ergeht, uns zu erheben und in das Land zu gehen, das Gott uns zeigen wird. Jede Berufung, jede Umkehr bedeutet einen Ruf, sich aus der gewohnten Umgebung zu lösen, auf die Sicherheit und Geborgenheit der Heimat zu verzichten und sich ganz und gar nur noch auf Gott zu verlassen. Und es ist auch der Ruf, der in der Taufe an uns ergeht, wirklich uns aus den Banden der hiesigen Welt zu lösen. Ägypten in der Heiligen Schrift und Babylon sind immer Bilder für die Weise des Lebens der Welt. Ja? Und der Christ muss, an den Christ ergeht dieser Ruf, Lechlecha, zieh weg aus deinem Land, aus deinem Vaterhaus. Verlass die Lebensweise dieser Welt und lebe nach den Geboten Gottes, dann wird der Herr dich in sein gelobtes Land führen. Später, als Israel aufgrund seiner Sünde im babylonischen Exil landet, werden wieder dieselben Worte an sie ergehen. So wie einst Abraham soll Israel wieder aus Chaldea, dem Land der Babylonier, aufbrechen und in das verheißene Land zurückkehren. Symbolisch wird das ausgedrückt im Psalm 45, wo die Braut des Messias mit den gleichen Worten wie ihr Stammvater Abraham einst angesprochen und aufgefordert wird. Höre Israel, sieh her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Der König verlangt ja nach deiner Schönheit. Hier benutzt der Psalm die Worte, die an Abraham ergangen waren, als er in Babylon war, seiner Heimat, und wiederholt sie an Israel im Exil mit den gleichen Worten, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, der König verlangt nach deiner Schönheit. Es wird nicht zitiert Lechlecha, aber der Kontext ist das gleiche. Die Braut muss Babylon verlassen, um wieder ganz ihrem Bräutigam zu gehören. Ebenso wird ihr durch den Propheten Jesaja eine Befreiung aus dem Exil angekündigt, die ganz bewusst die Befreiung aus Ägypten zum Vorbild hat. Damit wird der Glaube an den sich immer treu bleibenden Gott Israels ausgedrückt, der von sich selbst sagt, ich bleibe derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. So wie ich früher an euch gehandelt habe, so werde ich auch in Zukunft an euch handeln. Ich habe euch aus Ägypten befreit und somit werde ich euch auch aus Babylon befreien. Lesen wir gemeinsam Jesaja, Kapitel 52, Verse 1 bis 12. Da heißt es, wach auf, Zion, wach auf, zieh das Gewand deiner Macht an, zieh deine Prunkkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn Unbeschnittene und Unreine werden dich nicht mehr betreten. Schüttel den Staub von dir ab, steh auf, Kummi, ja, das sind die gleichen Worte, die der Bräutigam zur Braut im Hohen Lied sagt. Kummi, steh auf, du gefangenes Jerusalem, löse die Fesseln von deinem Hals, gefangene Tochter Zion, denn so spricht der Herr. Umsonst wurdet ihr verkauft und ihr sollt nicht mit Geld losgekauft werden, denn so spricht der Herr. Nach Ägypten zog mein Volk einst hinab, um dort in der Fremde zu leben. Auch von Assur wurde es ohne Grund unterdrückt. Aber was erlebe ich jetzt, Spruch des Herrn? Man nahm mein Volk ohne zu bezahlen und nun prahlen seine Beherrscher, das sind die Babylonier. Spruch des Herrn, ständig, jeden Tag wird mein Name gelästert. Darum soll mein Volk an jenem Tag meinen Namen erkennen und wissen, dass ich es bin, der sagt, ich bin, der ich bin da. Exodus 3,14. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch! Deine Wächter erheben die Stimme. Sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Jubel aus. Jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen aller Völker. Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Fort! Zieht von dort weg! Fasst nichts Unreines an. Zieht von dort weg. Haltet euch rein, denn ihr tragt die Geräte des Herrn. Doch zieht nicht weg in Hast. Geht nicht fort in Eile. Denn der Herr geht vor euch her und er, Israels Gott, beschließt auch euren Zug. Das war jetzt Jesaja, Kapitel 52, Verse 1 bis 12. Das kennen Sie gut aus der Adventszeit. Das Entscheidende ist, dass Gott hier Israel sagt, Kummi, Kummi, steh auf und zieh fort, Lechlecha, geh hinaus. Und das ist genau das, worauf der Bräutigam hier im Hohen Lied anspielt. Ja? Verlass deine Situation im Winter, verlass dein Babylon, verlass dieses Haus, das eine falsche Sicherheit bietet. Komm zu mir hinaus, nur draußen wirst du meine Liebe erfahren. Trau dich meiner Stimme zu folgen, halt dich nicht an menschlichen Gewissheiten fest, sondern folge mir hinaus in die Natur, in die Schönheit. Wissen Sie, das sind Verse, die wir auch ganz deutlich am und oft vielleicht am Bett von Sterbenden beten sollten, diese Verse aus dem Hohen Lied. Denn wir alle halten uns krampfhaft an dieser Welt fest. Diese Welt ist sozusagen das Haus, in dem uns jeder Winkel bekannt ist und wir können uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Aber der Herr will, dass wir alle Sicherheiten aufgeben und uns vollkommen in seine Arme werfen. Und wenn wir eins sterben werden, dann ist es genau diese Stimme des Bräutigams, die uns ruft, ja, mutig zu sein und alles zurückzulassen und mit ihm hinauszugehen. Wenn wir nicht hinausgehen, wenn wir seiner Stimme nicht folgen, dann kann er uns nicht in die letzte Erfüllung und Freude hineinführen. Und so nimmt auch der heilige Paulus im Korintherbrief diese Stelle aus dem Buch Jesaja auf und sagt den Gläubigen, dass sie sich nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch beugen sollen, 2 Korinther 6,14, und sagt, Gott hat versprochen, er will unter uns wohnen und mit uns gehen. Er hat versprochen, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Aber darum, zieht weg aus ihrer Mitte, also zieh weg aus Babylon. Sondert euch ab, spricht der Herr, und fasst nichts Unreines an. Dann will ich euch aufnehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Im Hohen Lied heißt es dann im Vers 2,13, also er sagt ihr, komm, steh auf, meine Freundin, ja, komm. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Der Feigenbaum hat wiederum im Judentum, im Alten Testament, nimmt eine besondere Bedeutung an. Er wird zum Symbol für Israel selbst. Und wenn er blüht, ist es ein Zeichen des Heils. Da heißt es zum Beispiel in Joel, Kapitel 2, Vers 22, fürchtet euch nicht. Also das sagt Gott jetzt im Augenblick der totalen Zerstörung, spricht Gott durch den Propheten Joel. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld, denn das Gras in der Steppe wird wieder grün. Der Baum trägt seine Frucht, Feigenbaum und Weinstock bringen ihren Ertrag. Das Blühen von Feigenbaum und Weinstock wurde in der rabbinischen Auslegung zum Zeichen für das Kommen des Messias. Und das kommt auch im Neuen Testament zum Ausdruck. Als Christen unterscheiden wir drei Ankünfte des Messias. Wir reden von der Ankunft Christi im Fleisch. Wir reden von der Ankunft Christi jetzt in meinem persönlichen Leben und dann schließlich von der zweiten Wiederkunft Christi. Jetzt schauen wir zuerst auf die Ankunft Jesu im Fleisch, die nämlich ganz wieder verbunden ist mit diesem Stück vom Hohen Lied, wo er ihr sagt, steh auf, meine Geliebte, meine Freundin, und dem Zeichen dafür, dass der Winter vorbei ist. Da heißt es im Markus-Evangelium, wird Jesus als ein neuer Moses dargestellt. Sie erinnern sich, nach der jüdischen Auslegung wird Gottes Stimme hörbar durch den Moses, der Israel aus Ägypten herausführt. Nun ist Jesus nicht nur ein neuer Moses, sondern er ist der fleischgewordene Gott. Aber damit Israel das verstehen kann, wird Jesus im Markus-Evangelium als ein neuer Moses dargestellt. Es beginnt mit den Worten, Markus 1,2, es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht. Ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bereiten. Eine Stimme, die in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Hier haben wir den Anklang an die Stelle von Jesaja, die wir gerade gelesen haben. Der neue Exodus, auf den wir schon so lange warten, ist endlich da, sagt Markus seinen Lesern. Jesus vollbringt dann Zeichen wie Moses, die ihn als den Gesandten Gottes ausweisen. Auf die Frage nach dem Fasten nennt Jesus sich selbst den Bräutigam. Markus Kapitel 2, Verse 18 bis 20. Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es ist also ganz klar, Jesus ist der erwartete Bräutigam. So, dann ist auch Jesus Gott, der dem starken Mann, Satan, Pharao, sein Volk entreißt und in das Reich Gottes führt. In einer ganz entscheidenden Rede über die Endzeit sagt Jesus in Markus Kapitel 13, Vers 28, lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Solange seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das Geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Ganze ist im Kontext der Stelle, müssen Sie alleine nachlesen, Markus 13, 24 beginnt es, wo Jesus den Juden vorwirft, dass sie nicht fähig sind, die Zeichen der Zeit zu lesen. Und er spielt auf eine jüdische Auslegung an, wonach man sehen kann, dass wenn die Zweige des Feigenbaums saftig werden, dass der Sommer nahe ist. Sommer ist aber in Hebräischen ein Wortspiel zwischen Sommer und auch Ende. Und das ist jetzt der Bezug zum Hohen Lied. Im Hohen Lied sagt der Bräutigam, die Feigen blühen, ja. Das heißt, es ist ein Symbol dafür, dass die Heilszeit gekommen ist. Und Jesus wirft seinen Zuhörern vor, dass sie nicht verstehen, dass all die Zeichen eingetreten sind, die ihnen zeigen sollen, dass jetzt die Endzeit gekommen ist, dass der göttliche Bräutigam vor ihnen steht und sie nicht antworten. Aber Gott sei Dank sind nicht alle, die nicht antworten, sondern einige antworten ja sehr wohl. Also für die jüdischen Ohren war das Blühen des Feigenbaumes Symbol für das kommende Messias. Und auf diesem Hintergrund müssen wir auch Markus Kapitel 5, Verse 21 bis 42 lesen. Das ist die Stelle von der Heilung der blutflüssigen Frau und der kleinen Tochter des Jairus, die mit 12 Jahren gestorben ist. Also diese Totenauferweckung. Hier begegnen wir in diesen zwei Frauen zwei Personifizierungen von Israel. Die blutflüssige Frau und Talita. Warum sage ich Personifizierung Israel? Weil die blutflüssige Frau seit 12 Jahren krank ist und die Talita stirbt mit 12 Jahren. 12, symbolische Zahl, Symbol für Israel. Die blutflüssige Frau symbolisiert Eine Frau, die im Judentum unter Blutfluss leidet, ist kultisch unrein und kann nicht am Tempel teilnehmen. Und das führt jetzt zu weit ab vom Weg, aber hier geht es darum, dass eine Frau, dass Israel selbst unrein geworden ist und deswegen ihr Tempelkult ungültig geworden ist in gewisser Weise, weil er nicht mehr mit Gott in Verbindung steht. Und das heilt Jesus. Aber worum es mir hier geht, ist diese kleine Talita. Mit 12 Jahren, zur damaligen Zeit, ist eine Frau eigentlich geschlechtsreif. Und Jesus ist vorgestellt worden im Evangelium als der Bräutigam. Das wissen wir schon. Jesus sagt, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Nun ist hier ein 12-jähriges Mädchen, das eigentlich geschlechtsreif ist, schläft im Tod. Und sie ist in einem Haus und es kommt von außen der messianische Bräutigam und will sie rufen in die Hochzeit hinein. Während sie stirbt, kommt er und er sagt zu ihr, Talita Kummi. Das ist eine direkte Anspielung auf das Hohelied, wo es in Kapitel 2, Verse 10 und 14 zweimal heißt, Kummi, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Und dann nochmal in 13, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, Kummi. Also Markus auf ganz subtile Weise stellt uns hier Jesus vor Augen als den Bräutigam, der gekommen ist, um zu dem sterbenden Israel zu sagen, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Bräutigam, steh auf. Komm, meine Freundin, die Zeit zur Hochzeit ist gekommen. Und diese gleichen Worte spricht er natürlich nicht nur zu Israel, sondern zu jedem von uns. Das spricht er zu uns an jedem Tag, an jedem Morgen, wenn Sie so wollen, dass er sagt, Kummi, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, ich will diesen Tag mit dir begehen, ich warte darauf, diesen Tag mit dir zu leben. Und in ganz besonderer Weise wird er es widersprechen in der Stunde unseres Todes, wenn er kommen wird, um uns aus unserem leiblichen Sterben zu erlösen und uns endlich hinauszuführen in die Fülle dieses Frühlings, der da im Hohenlied beschrieben wird. Denn der Jesus, hinausrufen wird in diesen Frühling, in das Ende des Winters, in einen Frühling und Sommer, der kein Ende haben wird, in die Fülle des Lebens. Und vor diesem Augenblick des Sterbens brauchen wir keine Angst haben, denn der Jesus, der einst wiederkommen wird und der uns in unserer Todesstunde zur ewigen Hochzeit rufen wird, ist ja kein anderer als der Jesus, den wir jeden Tag in der Eucharistie empfangen. Meditieren wir bis zur nächsten Sendung diese Worte. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Der Bräutigam hat es eilig, dass wir seinem Ruf folgen und uns mit ihm auf die Abenteuer einlassen, die er mit uns erleben will.
Das war die Sendung Spiritualität von Radio Horeb und Radio Maria. Heute eine Auslegung des Hohenlieds mit Dr. Nina Sophie Heeremann. Wenn Sie diese Auslegung noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb unter folgender Nummer 08328 921 120. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar. Ich wünsche Ihnen viel geistlichen Gewinn von dieser Reihe. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.